Willkommen bei Diethelm und Genner, einem Podcast über die Auswirkungen der Digitalisierung auf Wirtschaft und Gesellschaft. Heute fragen wir uns, regieren eigentlich Technologiekonzerne die Welt? Mein Name ist Sarah Genner und ich bin Expertin für Digitalthemen, Strategie und New Work.
Und mein Name ist Cornelia Diethelm, ich bin Expertin für digitale Ethik und Unternehmerin.
Ja, was beschäftigt dich gerade, Cornelia?
Du, im Moment habe ich es mit den Robotern zu tun. Also vielleicht hast du auch gesehen, am AI Action Summit in Paris, wenn man über den berichtet hat, sind eben wieder so klischierte Roboter gekommen, also eher bedrohliche, grosse, unsympathische. Dann auch bei meiner Veranstaltungsreihe Shift habe ich das thematisiert. Wenn es zum Beispiel um den Jobverlust geht, habe ich auch gerade angefangen und gesagt, schaut, solange wir dort die Bilder nutzen, müssen wir uns nicht wundern, wenn die Leute sich ängstigen vor der Zukunft mit KI. Also zum einfach auch für die Bildwelt sensibilisieren, ich finde das extrem wichtig. Und apropos Roboter, ich bin jetzt gerade an eine Konferenz gegangen über humanoide Roboter und das ist sehr spannend gewesen. Es sind natürlich vor allem Männer gewesen, vor allem aus der Wissenschaft, zum Teil von Anbieterseite her. Also die Diversität ist nicht so gross gewesen. Wir haben natürlich auch die Faszination gemerkt für Technologie. Aber was ich dir sicher auch sagen kann, dort sind wir keine Roboter, die wie mehr aussehen auf zwei Beinen entgegenkommen. Also es erdet einem schon ein bisschen, wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzt. Und was beschäftigt dich, Sarah?
Ja, natürlich, das Thema Mensch und Maschine ist auch immer im Zentrum von dem, was ich mache. Im Moment aber wieder mehr die digitale Arbeitswelt, wo ja mein Kernthema eigentlich ist. Und ich habe jetzt gerade zusammen mit Great Place to Work und der Hochschule für Wirtschaft ein White Paper New Work Schweiz lanciert. Da geht es eben auch darum, natürlich Arbeitgeber in der Schweiz möglichst fit machen für die digitale Arbeitswelt, wo natürlich auch geprägt ist durch die Veränderungen rund um künstliche Intelligenz, eben nicht Jobverlust, sondern Arbeitskräftemangel, wo wir faktisch haben, die Möglichkeiten vom Homeoffice und wie kann man das regeln, sodass man als Arbeitgeber möglichst attraktiv bleibt, zumindest in dem digitalen Wandel. Jetzt zum heutigen Thema. Es ist ja so, dass wir jetzt sehen, wie die Digitalwirtschaft geopolitische Spuren hinterlässt, auch politisch sich einmischt und auch die Schweiz immer abhängiger wird von grossen Digitalfirmen in der Arbeitswelt, aber auch im Privaten. Und heute würde ich gerne mit dir darüber reden, was ist eigentlich der Einfluss von diesen Tech-Konzernen? Regieren die eigentlich schon fast die Welt? Und ein Bild, das wir in der letzten Zeit gesehen haben, ist natürlich das gewesen von der Amtseinführung von Donald Trump, dem neuen Präsident der USA, wo man fast muss sagen, König Trump. Es ist so eine Inszenierung gewesen und er hat da die Chefs von diesen Technologiekonzernen fast schon als Höfling in die erste Reihe gesetzt von seiner Show, von der Amtseinführung. Wie ist das bei dir angekommen?
Ich habe auch ein bisschen gestaunt. Das entspricht natürlich überhaupt nicht dem, wo wir uns gewöhnt sind. Und es sind wirklich, wie du sagst, natürlich die ganz grossen Companies, also die Big Techs, auch Elon Musk, der natürlich sehr eine prominente Rolle hat. Und das kann einem natürlich schon ein bisschen, ja, stimmt einem einfach ein bisschen nachdenklich, weil die haben einen wahnsinnigen kommerziellen Einfluss. Und Donald Trump ist ja jemand, der nicht unbedingt findet, dass man einen Staat braucht, der viel reguliert oder wo sehr aktiv ist, sondern er will möglichst viel im Wettbewerb überlassen. Er ist ja auch so ein Dealmaker. Und das finde ich schon sehr eine gefährliche Situation und vor allem auch zum Beispiel Interessenskonflikt wie beim Elon Musk, oder? Dass das einfach möglich ist. Also ich glaube, für die meisten wäre das früher undenkbar gewesen und leider tun sich jetzt hier Interessen, kommerzielle Interessen, extrem vermischen mit der Politik, die ja eigentlich für die Gemeinschaft da sein.
Ja, du hast Elon Musk angesprochen. Er ist ja der, der eigentlich so den Regierungswechsel und auch den Paradigmenwechsel von wie man den Staat eigentlich soll führen, so richtig umsetzt. Also er ist so ein bisschen der Handlanger von Donald Trump in seiner zweiten Amtszeit. Er schlägt den Staat mehr oder weniger kaputt, wie es Donald Trump in der ersten Amtszeit so in der Art nicht gelungen ist. Und es sind so viele News, die da kommen, dass man gar nicht kann mitkommen, was da alles am Passieren ist, oder? Also wir sehen ein Ministerium am anderen, wo der Elon Musk auseinandernimmt und kleinschlägt, so wie er es damals auch bei unserem damals noch geliebten Twitter gemacht hat und es dezimiert X zurückgelassen hat.
Ja, du hast vorhin gesagt, eben, dass sich eine News nach der anderen jagt. Und das ist ja auch noch interessant, dass das auch dazu führt, man nennt ja das «Flooding the Zone», also dass wir eigentlich geflutet werden dann mit Müll, mit Fehlinformationen, mit nicht relevanten Informationen. Und man hat dann fast nicht mehr Zeit, um überhaupt einen Durchblick zu haben. Oder man weiss nicht mehr, was ist relevant, was ist weniger relevant. Und es sind auch so extreme Forderungen, dass dann vielleicht ein kleiner Teil bleibt vielleicht hängen, wo früher zu extrem gewesen wäre, als dass der überhaupt durchkommt. Also da wird schon sehr strategisch vorgegangen. Also mein Konsum von Informationen hat es recht verändert. Also wenn ich eine Zeitung aufschlage, ist irgendwie die Hälfte mit dem Donald Trump zu tun. Und ich habe gemerkt, wirklich, ich tue weniger Tagesinformationen geniessen, weil es mir einfach nicht gut tut. Ich kann es nicht beeinflussen. Ich muss mich da selber ein bisschen schützen vor all dieser Flut an Informationen.
Kann ich sehr gut verstehen. Das ist tatsächlich eine Taktik, die die verfolgen. Das ist eine Steve Bannon-Strategie. Das war ja einer von diesen Donald Trump-Machern von der ersten Amtsperiode. Der hat wirklich auch die Taktik gehabt, dass man gesagt hat, eben flooding the zone, möglichst viel News raushauen aufs Mal und in einer unendliche Geschwindigkeit, Muzzle Velocity, das sind so die überbordende Geschwindigkeit, so dass man eigentlich gar nicht mehr links und rechts schauen kann. Er hat auch gesagt, die Medien sind eigentlich unsere Gegner, also es ist nicht so, dass irgendwie die Republikaner gegen die Demokraten wirklich sind, sondern wir müssen die Medien so überfluten, dass sie gar nicht mehr wissen, was ist relevant. Und wir tun bewusst solche Distraktoren eigentlich platzieren, also so Ablenkungsmanöver, wie zum Beispiel das Thema mit dem Golf von Mexiko, wo umbenannt hätte sollen werden, dann die Grönlandübernahme, jetzt neuerdings der Gazastreifen, wo sollte irgendwie in US-Hand reinkommen. Also so absurde, imperiale Forderungen, wo dann eigentlich so die ganze Aufmerksamkeit von der Medien, Weltöffentlichkeit wie Band, so dass man die Heim an der Stadt umbauen. Und eben, das ist natürlich das, was vor allem stossend ist, dass der Elon Musk vor allem auch auf die Ministerien losgeht, die ihm im Weg stehen mit seinen Firmen. Und da ist klar, dass wir jetzt halt dort angekommen sind, wo viele befürchtet haben, es ist eine Oligarchie und keine Demokratie mehr, wenn die mit am meisten Geld eigentlich können den Staat umbauen und auch weltpolitisch so viel Einfluss haben.
Ja, und das ist sicher auch, es wäre eigentlich die Verantwortung natürlich vom Parlament, da etwas entgegenzuhalten, aber leider hat da eigentlich der Donald Trump seine Partei ein bisschen im Würgegriff. Man hätte wahrscheinlich gar nicht gedacht, dass er so erfolgreich die Wahl wird bestreiten, dass er Popular Vote hat, also auch die Mehrheit von der Bevölkerung, dass er sogar nicht nur eine Kammer im Parlament hat die Mehrheit, sondern sogar beide. Das lähmt natürlich auch die Opposition und das führt dazu, dass die Partei im hörig ist. Also das hat sich massiv verschärft gegenüber seiner ersten Amtszeit. Und ich glaube, was man auch immer ein bisschen vergisst, dass das natürlich nicht irgendwie der ist, der jetzt wirklich für die Arbeiter schaut, sondern es sind wirklich die Superreichen sind jetzt da am Drücker. Was mich auch ein bisschen erstaunt hat, ist der krasse Opportunismus. Also vor einem Jahr, zwei, haben die gleichen, die jetzt finden, wir sind froh, will Trump keine Regulierung, haben dort noch gesagt, wir brauchen unbedingt eine Regulierung. Wir sind auch dafür, dass man gewisse Mindeststandards muss haben. Und das ist auch etwas, was mich ein bisschen beelendet, der Opportunismus. Inklusive jetzt auch die Vogue-Debatten, oder, wo jetzt völlig übertrieben ist, wie wenn irgendwie gewisse Minderheiten geschuld wären an den grossen Problemen dieser Welt. Aber es führt auch dazu, dass jetzt eigentlich Unternehmen schon am Diversity-Programm am Zurückbauen sind und der Opportunismus, dass keine Haltung mehr haben, sondern kuschen, Angst haben, das ist durch massiv, oder? Was jetzt da passiert, was das alles schon ausgelöst hat innerhalb von wenigen Wochen.
Ja, man kann sagen, der Mark Zuckerberg, der Gründer von Facebook und der Inhaber vom Meta-Konzern, wo ja auch Instagram und WhatsApp und so Produkte dazugehören, die wir täglich nutzen, der ist ja auch so ein bisschen einer, der die Opportunisten-Crew fast schon ein bisschen anführt. Also er ist einer von denen, wo früher sehr, ja, so ein bisschen auf der demokratischen Welle oder in Kalifornien geritten ist und dann ist er natürlich eben auch so ein bisschen für Regulierung gewesen, wenn es sozusagen ihm gerade gepasst hat oder er das Gefühl hat, das ist so ein bisschen der Zeitgeist. Und dann, wo er gesehen hat, er kann nichts machen gegen die zweite Amtszeit Donald Trump, ist er ja absolut umgeschwenkt und hat in so einer Form von vorauseilendem Gehorsam auch das Moderieren von Kommentaren und Inhalt auf seinen Plattformen mehr oder weniger wollen abschaffen. Man fragt sich natürlich, oder wenn wir jetzt nochmal zurückgehen zu dem Bild von dieser Amtseinführung und all die Chefs von diesen Technologiekonzernen, sogar der von Apple, oder, wo wahrscheinlich nicht hat wollen, dort sein, hat müssen dort sein, einfach weil die Angst haben, wahrscheinlich einfach, was sonst die Trump-Administration könnte gegen sie in der Hand haben, dass sie könnten ihre Shareholder-Value kaputt machen und so weiter. Also da ist schon recht, sind üble Spiele im Gang.
Dass man Angst hat vor einer einzelnen Person, ist wirklich tragisch, aber ich habe auch ein gewisses Verständnis. Und ich glaube, das Wichtige ist jetzt eigentlich auch, dass man Alternativen weiterverfolgt, wie zum Beispiel Open Source, oder? Also sehr viele von diesen KI-Modellen, die sehr leistungsstark sind, sind jetzt auch Open Source. Also, dass man nicht einfach akzeptiert, dass da jetzt ein paar grosse Tech-Konzerne direkten Zugang haben in den nächsten 4 Jahren zum Oval Office, sondern dass man nicht nur in Europa, sondern ich glaube, das ist auch im Interesse von anderen Ländern, dass man probiert, die Marktmacht ein bisschen zu brechen, indem man eben Alternativen weiterverfolgt. Die muss man nicht auf der grünen Wiese neu erfinden, sondern die gibt es ja zum Teil schon. Auch das chinesische DeepSeek, grosses Sprachmodell, ist ja Open Source. Oder eben auch Meta, auch ihr Sprachmodell ist schon Open Source. Ich glaube, das ist ein konkreter Aspekt, den ja die EU fördern will, um einfach die Machtkonzentration, die wir natürlich in der Digitalisierung generell haben, um die nicht noch zusätzlich befördern. Und die Gefahr ist ja eigentlich unter dem Donald Trump da, oder? Dass er natürlich einfach sagt, Amerika ist eigentlich das Beste und der ganze Rest zählt nicht. Und Open Source ist da sicher im Bereich Machtkonzentration etwas, das die Macht bricht.
Da bin ich einverstanden. Das ist auch eine alte Hoffnung natürlich, die ich aus der frühen Digitalszene so ein bisschen mitgenommen habe, dass man das kann und müsste fördern. Ich bin allerdings auch über die Jahre so ein bisschen ernüchterter geworden, wie gut das möglich ist. Und man muss auch sagen, ich habe damals noch Hoffnung gehabt, dass wir vielleicht auch mehr europäische Digitalfirmen können aufbauen, die eben auf Open Source setzen oder auch zum Beispiel verschiedene Firmen oder auch Verwaltungen in der Schweiz könnte auf Open Source Produkte setzen statt auf Microsoft, wo jetzt eigentlich, man muss sagen, ein Quasi-Monopol haben in der Schweiz und in vielen, vielen anderen Ländern, ist das Microsoft-Betriebssystem und die Programme sind eigentlich alle auf das ausgerichtet. Dort weiss ich nicht, ob wir dort wirklich aus dem rauskommen. Also die Big-Tech-Dominanz und im Suchmaschinenbereich ist auch immer noch ganz klar bei Google, da haben wir es auch trotz auch relativ guten Open-Source oder anderen Produkten nicht geschafft, um das quasi Monopol zu brechen. Und ich will da nicht pessimistisch sein, aber es ist im Moment wirklich so ein Tech-War, also eine Art ein Technologiekrieg und auch Handelskrieg, der nach wie vor besteht zwischen den USA und China. Und man muss schauen, dass die EU nicht untergeht. Und das Tolle ist, du hast es vorher schon erwähnt, sie haben jetzt immerhin mal einen europäischen Gipfel gemacht und gesagt, wir wollen nicht untergehen als Europa. Wir wollen nicht immer nur die sein, die regulieren. Wir investieren 200 Milliarden, um eben technologisch auch mitzuheben. Denkst du, das wird etwas bewegen, wenn jetzt Europa so viel Geld investiert?
Ich finde es eine gute Sache, ja. Klar, man kann sich immer sagen, ja, soll jetzt da der Staat wirklich Geld sprechen? Lustigerweise hat ja da Donald Trump da mit der grossen Initiative Stargate, die er angekündigt hat, hat er ja eine Art wie am Anfang suggeriert, dass er jetzt das ganze Geld vom Staat spricht, aber das ist gar nicht so. Also er ist eigentlich nur der Kommunikator gewesen. Das Geld kommt von Privaten. Er schaut einfach, dass der Strom möglichst günstig ist und dass es keine Regulierung gibt. Aber ich glaube, in Europa macht es durchaus Sinn, weil wir sind einfach sehr viel diverser. Rein von den Grössenverhältnissen her sind wir einfach kleinere Länder, verschiedene Länder mit unterschiedlichen Sprachen. Und da glaube ich schon, dass es sich lohnt, dass die EU halt dort auch aus einem gemeinsamen Topf eine Anfangsinvestition macht. Die Gefahr, die ich immer ein bisschen sehe bei Europa, ist, dass nachher so grosse Unternehmen von Deutschland und Frankreich sich dann plötzlich da wieder etwas ein bisschen unter den Nagel reissen. Also, dass es dann eigentlich nicht so unabhängig ist, sondern dass es dann auch in Europa vielleicht ein bisschen Industriepolitik wird von den grossen Ländern. Das wäre natürlich schade. Aber grundsätzlich glaube ich schon auch, der AI Action Summit in Paris ist zum richtigen Zeitpunkt gekommen, dass man mal auf die Chancen fokussiert. Das ist immer in den Papers gestanden. Aber Europa ist halt immer aktiv gewesen beim Risiken reduzieren, beim Regulieren. Und ich glaube auch, dass der Teil der Chancen, dass jetzt der mehr Rückenwind überkommt. Aber wie einheitlich das denn da Europa auftritt, das wird wahrscheinlich immer eine Herausforderung bleiben. Einfach weil wir nicht vergleichbar sind mit den USA, sondern wir sind wirklich eigentlich eine Staatengemeinschaft. Und die Schweiz, die dann zwischen nicht Mitglied ist, oder Großbritannien, die nicht Mitglied ist, das macht es einfach viel, viel schwieriger.
sehe ich gleich wie du. Ich habe natürlich auch noch gewisse Bedenken trotzdem, also auch aus digital-ethischer Sicht, dass man vielleicht dann auch die Bedenken, die ja Europa nicht wegen nichts hat oder eher so ein bisschen zum Regulator wurde, ist, dass die jetzt ein bisschen beiseite geschoben werden. Also ich denke, wir müssen wirklich als Europa einen guten Ausgleich finden zwischen jetzt investieren, uns nicht abhängen lassen und trotzdem halt die sein, die das einfach besser machen wie andere. Es kann nicht sein, dass wir so zu so einem libertären Ort werden, wie die USA im Moment auf dem besten Weg ist. Und einer von diesen Königsmacher von Trump aus dieser Technologie-Ecke, wo aus meiner Sicht viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommt, ist natürlich der Peter Thiel. Der ist aus dieser frühen sogenannten PayPal-Mafia. Ein Deutscher, der schon ganz lange in den USA in Kalifornien ist, wo man schon immer gewusst hat, der hält gar nichts vom Staat und von irgendwelchen Regulierungen. Und der ist super reich. Ist einer der frühesten Investoren auch bei Facebook gewesen. Und er hat mit dem Elon Musk damals zusammengeschafft. Er hat vermutlich den J.D. Vance in die Position gebracht, wo er ist. Also man muss damit rechnen, dass da wirklich vom Silicon Valley aus sehr viel noch wird investiert werden. Was sagst du, Cornelia, zum Thema DeepSeek und dass all die Technologieaktien abgestürzt sind, sobald das DeepSeek chinesische Sprachmodell auf den Markt gekommen ist?
Ja, das ist ein interessanter Punkt. Das ist ja eine Art wie als Konkurrenz zu ChatGPT, also zum Sprachmodell von OpenAI, hat man ja gesagt, EdgePatch, das ist viel günstiger und ist sogar noch besser. Also ich denke mir, das ist wie auch ein bisschen ein Retourkutscher gewesen. Also man hat wie gewartet darauf, dass man jetzt irgendwie OpenAI oder das amerikanische System entthront. Ich habe es ein bisschen unkritisch gefunden. Man hat nicht überall das Gleiche gelesen, wo dann die Frage ist, ja, ist das wirklich so einfach? Ist das plausibel? Und man überlegt ja dann auch nicht mehr, hey, China, ist das vielleicht auch ein Problem? Also ist jetzt das wirklich eine Regierungsform, die wir uns wünschen? Also von wo haben denn die Daten, oder? Unter welchen Bedingungen leben die Menschen? Also hat mich dann fast wie ein bisschen unkritisch gedacht, aber es ist einfach so ein bisschen hauptsächlich mal den USA eins als Beibisseln. Ich glaube, in der Zwischenzeit hat es sich auch wieder ein bisschen relativiert, dass man wie sagt, ja, so viel besser und so viel günstiger ist es dann nicht, sondern technologisch hat man einfach aus einem grossen Modell nach einem kleinen Modell trainiert. Und wenn man natürlich nur das kleine Modell anschaut, dann braucht es weniger Energie. Also von dem her ist es vielleicht auch ein bisschen, eine überhitzte Reaktion gewesen. Man hat nicht mehr wirklich ausgewogen über das berichtet und dort lohnt es dann halt damit, wie ein bisschen warten, bis dann mit der Zeit wieder ein bisschen die eigentlichen Fakten rauskommen. Und wie hast du erlebt, Sarah?
Ja, ich musste auch ein bisschen schmunzeln, dass ja die einen sogar vom Sputnik-Schock geredet haben. Also sozusagen wie damals, wo die USA gedacht hat, dass sie die Ersten werden sein, so im Weltraum, und dann sind doch die Sowjetunion ihnen zuvorgekommen, dass man jetzt auch das Gefühl hatte, ja, man ist jetzt da absolut voraus und China kann da nicht mitheben mit OpenAI und ähnlichen Firmen, und dann plötzlich kommt etwas, wo in einer gewissen Hinsicht noch ein bisschen innovativer ist. Aber ich denke, das ist schon mehr eine psychologische Geschichte gewesen. Rein technisch ist es nur bedingt sozusagen energiesparsamer. Und es braucht vor allem auch die Nvidia-Chips. Die Chipsknappheit, die wir haben, die ist da genau das Gleiche. Also sie setzen eigentlich auf die gleichen Computerchips. Und darum bin ich jetzt rein börsentechnisch nicht so verängstigt, weil ich habe wenig Nvidia-Aktien und ich habe natürlich die auch gesehen, einstürzen vom DeepSeek-Schock. Aber die ist längstens wieder am Aufgehen, weil es ist klar gewesen, dass das langfristig dann wieder wird. Wir alle von diesen Chips müssen können profitieren. Und die Frage ist halt auch, wie gut wird die Schweiz Zugang haben? Oder können wir vielleicht auch dort anfangen, mal Unternehmen bauen, die selber solche Hochleistungschips können bauen, die eben notwendig sind für die Hightech-Technologie?
Ja, in der Schweiz wird ja immer gelobt, dass wir eben sehr gut sind, was Wissenschaft auch geht. Also, dass wir wirklich natürlich das CERN in Genf haben, dass wir aber auch das EPFL haben, ETH Zürich. Also, dass da natürlich auch sehr viele Konzerne sich da daheim fühlen in Zürich. Also, IBM ist der erste gewesen, nachher ist Google gekommen. Jetzt, neuerdings sind ja TikTok da oder OpenAI kommt. Also, das ist sicher eigentlich ein spannendes Ökosystem, wie man auch so schön sagt, wo natürlich dort auf sehr gute Fachkräfte kann zugreifen, was natürlich auch unsere Universitäten vielleicht internationaler macht. Die Frage ist nämlich immer, wie viel bleibt denn wirklich an Wertschöpfung da? Wie viel geht denn halt doch in die USA? Oder wie viele gute Leute gehen denn vielleicht auch in die USA? Also ich glaube auch so die Abhängigkeit, die wird tendenziell wahrscheinlich steigen. Aber das Interessante ist vielleicht auch, das, was du vorhin gesagt hast, mit dem chinesischen Modell, mit DeepSeek, dass ihr das eigentlich auch Open Source ist. Also das heisst, dass man auch dort drauf kann weiterbauen. Also von dem her, ist noch schwierig heute zu sagen, so eine realistische Sicht, wie stark werden da grosse Sprachmodelle hier in Europa entwickelt und haben eine Chance. Es gibt ja auch Bestrebungen in der Schweiz, wie auch in der EU. Und die sind vor allem auch so angedacht, dass sie Open Source sind und dass sie unsere Werte enthalten, dass sie auch gut funktionieren in verschiedenen Sprachen. Also von dem her finde ich es gut, dass man den Versuch unternimmt. Was sicher nicht gut wäre, wenn man eben probiert, Industriepolitik zu machen. Also wenn man dann hier eigentlich die Aufträge Firmen gibt, nur weil sie irgendwie gross sind, in Deutschland oder in Frankreich, sondern man müsste dann wirklich möglichst unabhängig das eigentlich den Besten überlassen. Oder es sollte auch ein bisschen zu einem Wettbewerb führen, vielleicht unter neuen Unternehmen, weil die Neuen haben natürlich auch nicht so die Deformation professionell, oder? Sie sind unabhängig, können sich ganz neu mit dem Thema auseinandersetzen. Also von dem erleben wir in einer krass spannenden Zeit und auch in einer, die einfach wahnsinnig schnell läuft. Vielleicht müssen wir auch das mit dem Wettbewerb mittel- bis langfristig anschauen. Also wir haben vielleicht auch im Moment ein bisschen die Tendenz, wieder in ein Wettrüsten zu gehen, also nicht nur sicherheitspolitisch, sondern eben auch technologisch. Und die Frage ist ja immer, ist das vielleicht auch ein bisschen ein Hype? Also ist das Leben wirklich nur ein Wettbewerb? Ist der, der jetzt im Moment schneller und höher ist, ist der vielleicht mittel- und langfristig auch der erste, der in der Ziellinie ist? Also der ganze Wettbewerb, das ist halt schon auch ein Narrativ, das wir immer wieder hören.
Ja, ich freue mich natürlich, dass Zürich da gefragt ist. Meine Heimatstadt als ein Ort, wo sich Technologiefirmen wollen ansiedeln. Aber ganz ehrlich eben, jetzt wo dann auch noch TikTok kommt, finde ich langsam, jetzt ist glaube ich gut, jetzt müssen wir wirklich auch mal wieder ein bisschen auf eigene setzen. Auch die Wohnungspreise steigen ja wegen diesen gut bezahlten Technologieleuten auch noch mal massiv. Also insofern,
kommst du zu uns in Aargau, Sarah?
So weit kommt es, glaube ich, nicht, Cornelia. Aber zum Abschluss haben wir noch Tipps mitgebracht. Was hast du für einen Tipp?
Ich bin im Moment an einem dicken Wälzer lesen. Der ist sehr spannend, bin noch nicht fertig. Aber also der Titel ist Macht und Fortschritt. Und es geht um zwei Ökonomen aus den USA. Und die zeigen da auch historisch, dass eben Technologien nicht einfach immer für Fortschritt sorgen für die Gemeinschaft, sondern sehr häufig auch für ein paar Einzelne. Und darum ist es immer sehr wichtig, für was setzen wir Technologien ein. Je nachdem kann es das Leben von vielen Menschen besser machen oder es kann einfach ein paar Menschen reicher machen, aber uns nicht wirklich gesellschaftlichen Fortschritt verschaffen. Also das finde ich sehr spannend und das kann ich empfehlen.
Ja, danke für den Tipp. Ich habe euch etwas ganz Spezielles mitgebracht, und zwar einen Filmtipp, der zuerst ein bisschen tönt, als wäre vielleicht so ein Trickfilm. Aber ich bin schon sehr lange ein Fan von Wallace & Gromit. Das sind sehr gut gemachte Animationsfilme. Und der neueste, den kann man auf Netflix schauen, der dreht sich tatsächlich um ein Roboter- und Computer- und Technologiezeitalter. Und ich finde ihn hochintelligent gemacht. Er ist nicht nur unterhaltsam, sondern er hat auch wirklich so ein bisschen technologiekritische und durchaus eben auch technologieoptimistische Aspekte drin. Also ein grosser Tipp für Wallace & Gromit, Vergeltung mit Flügeln. Vielen Dank, Cornelia, fürs Gespräch und vielen Dank unseren Hörerinnen und Hörern, dass ihr wieder mit dabei gewesen seid. Bis bald in 14 Tagen.